Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer. Heute mit Staffel 2, Folge 6. Ich möchte heute mit einem Zitat aus einem pädagogischen Lehrwerk von Herbert Gudjons beginnen. Die Alltagserfahrung zeigt, wo Schüler etwas demontieren, herstellen, untersuchen, ausprobieren und so weiter, wo sie unter Einbeziehung möglichst vieler Sinne hantieren, wächst das Interesse, entsteht manchmal sogar Faszination. Zitat Ende. Naja, mit den Alltagserfahrungen ist es ja immer so eine Sache, zumal in einem wissenschaftlichen Lehrbuch, aber der Satz klingt trotzdem so schön und plausibel, dass man einfach nicken möchte. Gutes und motiviertes Lernen ist aktiv. Man stellt etwas her, man probiert etwas aus, ganz im Gegenteil zum passiven Lernen, bei dem man nur zuhört oder etwas erklärt bekommt oder gar eingetrichtert. Aktivierung lautet also das Zauberwort und das ist so einleuchtend, dass sich ja wohl jede Art von Forschung dazu erübrigt. Oder?
Worum geht es in dieser Folge?
Es geht in dieser Folge um die Studie Back from Guide on the Side to Sage on the Stage. Effects of Teacher-Guided and Student-Activating Teaching Methods on Student Learning in Higher Education. Auf Deutsch ungefähr zurück vom Begleiter am Rand zum Lehrer auf der Bühne. Auswirkungen von lehrergesteuerten und studierendenaktivierenden Lehrmethoden auf das Lernen von Studierenden in der Hochschulbildung. Von Elisabeth Fischer und Martin Henze, erschienen im Jahr 2019 im International Journal of Educational Research. Diese Studie sorgte und sorgt für ordentlich Aufsehen. Besonders in pädagogischen Kreisen. Und zwar deshalb, weil sie, wie der Titel schon andeutet, Ergebnisse liefert, die in der Pädagogik unumstößlichen Glaubenssätzen widersprechen. Es handelt sich um eine Feldstudie, in der verschiedene Lehrmethoden im universitären Kontext untersucht wurden. Dabei wurde eine Unterscheidung getroffen zwischen lehrkräftegesteuertem Unterricht und solchem Unterricht, der die Lernenden aktivieren soll. Bei erstgenanntem strukturieren die Lehrenden den Unterricht, legen die Lernziele fest und planen den Unterrichtsverlauf. Sie präsentieren den Lernenden die relevanten Informationen, erklären Konzepte, demonstrieren Prozesse und leiten gegebenenfalls Übungen an. Bei zweitem pädagogischen Ansatz wird darauf abgezielt, die Lernenden aktiv in den Lernprozess einzubeziehen und ihre Beteiligung und Interaktion zu fördern. Im Gegensatz zum lehrkräftegesteuerten Unterricht, bei dem die Lehrperson im Mittelpunkt steht, liegt der Fokus hier auf der aktiven Teilnahme der Lernenden am Lernprozess. Lernende werden ermutigt, selbstständig zu denken, Probleme zu lösen, Ideen auszutauschen und ihr Wissen anzuwenden. Lehrmethoden, die für diesen Ansatz typisch sind, umfassen Gruppenarbeit, Diskussionen, problembasiertes Lernen, Projektarbeit und andere interaktive Aktivitäten. Fischer und Henze vergleichen diese beiden grundsätzlich verschiedenen Ansätze in Bezug auf ihre Wirkung, was wahrgenommene Kompetenzzuwächse der Studierenden betrifft, aber auch deren Motivation und eigene Einschätzung des jeweiligen Nutzens.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Diese Studie ist für Lehrerinnen und Lehrer besonders deswegen interessant, weil sie sich mit einer pädagogischen Annahme kritisch auseinandersetzt, die im impliziten Wissen vieler Pädagoginnen und Pädagogen fest verankert ist. Sie kann aufgrund des von der Schule unterschiedlichen Kontextes keine direkten Handlungsempfehlungen liefern, aber ein paar Impulse zum grundsätzlichen Verständnis des Begriffs Aktivierung. Ich denke, es ist keine zu starke Vereinfachung zu sagen, dass das Motto From Sage on the Stage to Guide on the Side, also die Veränderung der Rolle von der Lehrerin oder dem Lehrer zur Lernbegleiterin oder zum Lernbegleiter, die Veränderung vom lehrkräftegesteuerten zum Schülerinnen- und Schülergesteuerten Unterricht in der Pädagogik eine unumstößliche normative Setzung darstellt. Dass Fischer und Henze dieses Motto schon im Titel der Studie umkehren, sorgt unvermeidlich für Interesse und Argwohn. Lassen Sie uns also einmal genauer schauen, was die beiden herausgefunden haben und was man daraus ableiten kann.
Was wurde genau erforscht?
In der Studie wurden die Variablen kognitive Beteiligung, Interesse, subjektiver Lernerfolg und die Ausbildung akademischer Kompetenzen von Studierenden in verschiedenen universitären Lehrveranstaltungen anhand von Selbsteinschätzungen erhoben. Ziel der Studie war es, Unterschiede in der Ausprägung dieser Variablen zwischen lehrkräftegesteuerter und studierendenaktivierender universitärer Lehre zu untersuchen. Die Studie wurde an einer mittelgroßen deutschen Universität anhand einer relativ großen Stichprobe von Studierenden aus 80 Kursen durchgeführt. Die Kurse deckten verschiedene akademische Disziplinen ab, darunter Physik, Sozialwissenschaften, Sprachen und Musik. Von den 80 Kursen waren 48 Vorlesungen und 32 Seminare. Sie bestanden in der Regel aus 14 Sitzungen mit jeweils 90 Minuten Dauer. Die Lehrenden wurden persönlich gebeten, an der Studie teilzunehmen, wobei ihnen ein Feedback zu ihrer Lehrtätigkeit angeboten wurde. Von allen eingeschriebenen Studierenden nahmen 1716 sowohl an der Eingangsbefragung als auch an der Abschlussbefragung teil. 1713 wurden letztendlich in die Analysen für diese Studie einbezogen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im Durchschnitt 23,2 Jahre alt und hatten im Durchschnitt 4,2 Semester studiert. Geschulte Beobachterinnen und Beobachter ermittelten die lehrkräftegesteuerten und studierendenaktivierenden Anteile der Veranstaltungen, die Kriterien der kognitiven Beteiligung, des Interesses, des subjektiven Lernerfolgs und der Ausbildung akademischer Kompetenzen wurden am Ende des Semesters durch Fragebögen erhoben. Verschiedene Kontrollvariablen wurden berücksichtigt, darunter das Interesse der Studierenden zu Beginn des Kurses, das Kursformat, Vorlesung oder Seminar und die Vergabe von Hausaufgaben. Um die theoretischen Annahmen zu überprüfen, wurde ein sogenanntes Pfadmodell angewendet. Ein Pfadmodell ist ein statistisches Modell, das verwendet wird, um die Beziehungen zwischen verschiedenen Variablen zu analysieren. Die beiden didaktischen Ansätze wurden in diesem als Vorhersagevariablen verwendet und das Interesse am Ende des Semesters, der subjektive Lernerfolg und die wahrgenommenen Entwicklungen akademischer Kompetenzen als Kriterien, also als Zielvariablen. Die kognitive Beteiligung der Studierenden wurde als Mediator aufgefasst, also als Variable, die dem Zusammenhang zwischen Vorhersage- und Zielvariablen sozusagen zwischengeschaltet ist.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Lehrkräftegesteuerte Methoden machten in der Studie durchschnittlich etwa 64% der gesamten Unterrichtszeit aus. Studierendenaktivierende Methoden waren mit 13,8% deutlich weniger verbreitet. Lehrkräftegesteuerte Methoden korrelierten positiv mit den Kriterien der kognitiven Beteiligung der Studierenden, während studierendenaktivierende Methoden einen niedrigen negativen Zusammenhang zeigten. Die kognitive Einbindung wiederum hatte starke positive Beziehungen zu allen drei Ergebnisvariablen, also Interesse, subjektiver Lernerfolg und die Ausbildung akademischer Kompetenzen. Also, lehrkräftegesteuerter Unterricht korrelierte positiv mit kognitiver Beteiligung, studierendenaktivierender Unterricht korrelierte negativ mit dieser. Kognitive Beteiligung korrelierte jeweils signifikant hoch mit dem Interesse am Ende der Lehrveranstaltung, mit subjektiv wahrgenommenem Lernerfolg und mit der Entwicklung akademischer Kompetenzen. Ich möchte an dieser Stelle auf einige Einschränkungen der Interpretierbarkeit hinweisen, die sich aus dem Studiendesign ergeben. Die Studie erlaubt Aussagen über Korrelationen, nicht über Kausalzusammenhänge. Die ungleiche Verteilung der Anteile von lehrkräftegesteuertem und studierendenaktivierendem Unterricht sowie die Erhebung ausschließlich von Selbsteinschätzungen, also ein Verzicht auf harte Daten, führen zu Einschränkungen der Aussagekraft. Die Ergebnisse aber noch einmal kurz zusammengefasst. Studierende haben den Eindruck, dass sie von lehrkräftegesteuerten Lehrveranstaltungen mehr profitieren. Sie entwickeln in diesen ein höheres Interesse und nach eigener Einschätzung höhere akademische Kompetenzen. Merkmale der Aktivierung von Studierenden wirken sich dagegen negativ auf die Zielvariablen aus.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Die Ergebnisse der Studie lassen sich nicht eins zu eins auf den schulischen Kontext übertragen. Studierende lernen unter anderen Bedingungen und vielleicht auch anders als Schülerinnen und Schüler. Aber es lassen sich aus den Ergebnissen einige grundsätzliche Dinge ableiten, die auch für den schulischen Kontext relevant sind. Aussagen wie die von Herbert Gudjons, wo Schüler etwas demontieren, herstellen, untersuchen, ausprobieren können, wo sie unter Einbeziehung möglichst vieler Sinne hantieren, wächst das Interesse, entsteht manchmal sogar Faszination, sind und bleiben Alltagsbeobachtungen, die möglicherweise Wahrnehmungsverzerrungen unterliegen und sich zumindest für den Hochschulkontext empirisch nicht abbilden lassen. Verhaltensaktivität führt nicht automatisch zu kognitiver Aktivität. Dabei, dass jemand verhaltensmäßig aktiv ist, also zum Beispiel von Station zu Station geht, etwas selbst herstellt, in einer Gruppe über einen Lösungsweg diskutiert oder Informationen präsentiert auf der einen Seite und dabei, dass jemand neue kognitive Schemata ausbildet, neues Wissen mit vorhandenem vernetzt, Transferleistungen bewältigt oder Probleme löst auf der anderen Seite, handelt es sich um zwei unterschiedlich und voneinander klar abgrenzbare Phänomene. Ich möchte jetzt nicht ohne Beleg behaupten, dass genau diese Gleichsetzung in der Pädagogik häufig zumindest implizit erfolgt, aber wenn dem so wäre, so beruhte dies auf einer falschen Annahme. Und andersherum führen Unterrichtsformen und Methoden, bei denen Lehrende steuern, strukturieren, vermitteln, nicht automatisch zu geringer kognitiver Aktivität. Die Vorstellung eines passiven Lernens, ein Begriff, der bei Google Scholar übrigens 40.000 Treffer erzeugt, ist irreführend. Passives Lernen gibt es nicht. Lernen ist immer ein aktiver Prozess. Auch wenn jemand einem Vortrag zuhört, ist der Vorgang des Lernens dabei ein aktiver. Passiv ist die oder der Lernende lediglich auf der Verhaltensebene. Wie effektiv, nachhaltig oder sinnstiftend Lernprozesse sind, lässt sich aus der beobachtbaren Verhaltensaktivität nicht ableiten. Erfolgreiches Lernen entscheidet sich nicht daran, ob es als aktiv oder passiv betrachtet wird, sondern davon, wie gut es den Lernenden ermöglicht, die jeweiligen Lernziele zu erreichen. Entscheidend ist nicht, in welchem Ausmaß Lernende demontieren, herstellen, ausprobieren und unter Einbeziehung möglichst vieler Sinne hantieren, wie Gudjons meint, sondern inwieweit die Qualität der Interaktion zwischen Lernenden und Lernenden eine kognitive Auseinandersetzung herzustellen vermag. Engagement oder Beteiligung von Lernenden auf der Verhaltensebene ist eine ungeeignete Variable zur Vorhersage von Lernerfolgen. Beteiligung allein oder auch Aktivität allein garantieren nicht, dass die Lernenden etwas verstehen oder beherrschen. Sie könnten zwar aktiv am Unterricht teilnehmen, aber möglicherweise nicht die erforderlichen Kenntnisse oder Kompetenzen erwerben. Wie in Folge 2 der ersten Staffel dargestellt, ist die kognitive Aktivierung von Lernenden ein wesentliches Merkmal der Unterrichtsqualität. Die kognitive Aktivierung ist aber eben nicht gleichzusetzen mit dem pädagogischen Begriff der Schülerinnen- oder Schüleraktivierung. In der Studie stiegen die kognitive Aktivität und das Interesse der Lernenden mit dem Einsatz von lehrkräftegesteuerten Methoden und sanken mit dem Einsatz von Methoden, bei denen die Studierenden aktiviert werden sollten. Bedeuten diese Studienergebnisse nun, was manch konservative Stimme sowieso schon immer und ohne Forschung gewusst hat, dass nämlich Frontalunterricht und Lehrkräftevortrag doch die effektivsten Formen von Unterricht sind? Sicher nicht. Aber sie untermauern dies, was Forscherinnen wie Mareike Kunter anhand von empirischen Daten der Unterrichtsforschung auch für den Schulkontext bereits nachgewiesen haben. Oberflächenmerkmale von Unterricht und Tiefenstrukturen variieren relativ unabhängig voneinander und Oberflächenmerkmale haben eine niedrige Vorhersagekraft in Bezug auf die Effektivität von Unterricht. Oberflächenmerkmale sagen schlecht voraus, wie viel Schülerinnen und Schüler tatsächlich lernen. Und Aktivierung auf der Verhaltensebene ist eben ein Oberflächenmerkmal. Kognitive Aktivierung als Tiefenstruktur von Unterricht ergibt sich dagegen nicht direkt aus beobachtbarem Verhalten.
Sie ergibt sich aus der Fokussierung der kognitiven Aktivitäten der Lernenden auf die Lernziele, insbesondere auf die zentralen Verstehenselemente. Aus dem Anknüpfen neuer Inhalte an das Vorwissen der Lernenden, aus herausfordernden Aufgaben und das ständige Überprüfen, ob Schülerinnen und Schüler höhere Denkprozesse wie das Herstellen von Zusammenhängen oder das Lösen von Problemen ausführen, im Gegensatz zu bloßer Reproduktion.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Ziyang Wong und Gregory Liam haben im Schulkontext das Konstrukt des Student Engagements, also der Beteiligung am Unterricht, untersucht. Sie stellten fest, dass es sich dabei um ein komplexes, mehrdimensionales Konstrukt handelt, das stark von der jeweiligen Lernsituation abhängt und eine kognitive, eine verhaltensmäßige und eine emotionale Komponente besitzt. Sie heben aber vor allem hervor, dass bei der Verwendung häufig begriffliche Verwirrungen und Fehlschlüsse auftreten, beispielsweise der Jingle-Fehlschluss. Dieser tritt dann auf, wenn verschiedene Begriffe fälschlicherweise als gleich angesehen werden, obwohl sie tatsächlich unterschiedliche Bedeutungen haben. Im Fall des Student Engagements wurde der Begriff als Motivation, als Zustand von Konzentration, Interesse und Freude oder als Schulverbundenheit interpretiert. Ein Jingle-Fehlschluss liegt möglicherweise auch bei der Verwendung des Begriffs der Schülerinnen- und Schüleraktivierung in vielen Fällen vor. So, und jetzt hätte ich Ihnen natürlich gerne noch ein paar interessante Forschungsergebnisse aus dem schulischen Kontext zum Thema Schülerinnen- und Schüleraktivierung vorgestellt. Und zu einem Konzept wie diesem, das in der Pädagogik so einen unglaublich hohen Stellenwert besitzt und mit einer solchen Selbstverständlichkeit als vermeintlich wissenschaftliches Konstrukt verwendet wird, müsste man ja eigentlich sehr leicht etwas finden. Tatsächlich ist es mir nicht gelungen, auch nur eine einzige Studie zu identifizieren, in der Wirkung oder Zusammenhänge von Schülerinnen- und Schüleraktivierung im schulischen Kontext untersucht wurden. Vielleicht stelle ich mich dumm an, wenn Sie Studien dazu kennen, teilen Sie mir das sehr gerne mit. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Die Studie von Fischer und Henze ist ein Beispiel dafür, wie empirische Forschungsergebnisse liebgewonnenen Alltagstheorien widersprechen oder diese zumindest in Frage stellen können. In diesem Fall ist es eine Alltagstheorie, von der man kaum glauben kann, dass es sich lediglich um eine solche handelt. Auch wenn arrivierte Pädagogen wie Herbert Gudjons aus ihren Alltagsbeobachtungen etwas anderes ableiten, Fischer und Henze zeigen, dass eine Aktivierung auf der Verhaltensebene bei Weitem nicht die positiven Wirkungen hat, die man ihr gerne unterstellt. Und genau deswegen handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.